Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam.
Herzlich willkommen zum Podcast der Sozialgestaltung. Heute haben wir uns wieder einen Gast eingeladen. Thomas Kaczmarek, Vorstand des Sozialwerks St. Georg. Und Thomas ist nicht nur ein Vorstand, der auf Kennzahlen schaut, sondern jemand, der die Sozialwirtschaft aus sehr, sehr unterschiedlichen Perspektiven kennt. Aus der Pflege, aus der Sozialpädagogik, aus der operativen Führung. Und er ist zurückgekehrt an einen Ort, den er seit vielen Jahren kennt, das Sozialwerk St. Georg. Erstmal herzlich willkommen.
Vielen Dank. Hallo, Susanne.
Wir haben heute noch meinen Kollegen Markus Sobotke dabei und wir wollen gemeinsam ein bisschen mehr erfahren über dich, Thomas, aber auch genauso über das Sozialwerk St. Georg. Und zum Einstieg, was treibt dich denn eigentlich so persönlich an, im Sozialwerk St. Georg zu arbeiten? Wenn man so deinen Lebenslauf liest, warst du auch mal ein paar Jahre oder bist fremdgegangen, hast Erfahrungen in anderen Bereichen gesucht, unter anderem in der Unternehmensberatung, aber auch bei der Arbeit der Wohlfahrt, bist, glaube ich, 2016 wieder zurückgekehrt.
Ja, das ist richtig.
Was war der Grund?
Das ist eine gute Frage. Das Sozialwerk hat mich nie losgelassen. Das war ein bisschen wie nach Hause kommen. Also ich hatte meine erste richtige Leitungsstelle als recht junger Mensch beim Sozialwerk, war, wie das damals hieß, Heimleiter und habe dann so ein paar Karrierestufen beim Sozialwerk nehmen können und mich ausprobieren können und habe irgendwann für mich gedacht, ich brauche noch mal was anderes. Und bin dann in die Beratung gewechselt bei der Contec, die auf Sozialwirtschaft ja spezialisiert ist. Habe da 3 Jahre mit großer Freude gearbeitet und war dann 10 Jahre Geschäftsführer bei der AWO. Aber wie gesagt, das Sozialwerk hat mich eigentlich nie losgelassen und war immer so ein bisschen mein Unternehmen. Und das Logo vom Sozialwerk ist ja grün und ich nenne das hier intern immer ein bisschen grünes Blut haben. Das ist nicht nur bei mir so, da gibt es auch eine Reihe von anderen Menschen, die hier viele, viele Jahre arbeiten und irgendwie hat dieses Unternehmen was ich ganz schlecht beschreiben kann, was eine ganz hohe Bindung auslöst. Und zumindest bei mir ist das so. Also das ist für mich das prägende Unternehmen und deshalb war es dann irgendwie auch logisch, so ein Stück 2016 zurückzukehren, zunächst als Geschäftsführer der Pflegesparte und dann später als Vorstand für Personal und Dienstleistung.
Als was hast du denn angefangen im Sozialwerk? Weil du gerade gesagt hast, du hast in jungen Jahren, wie war so dein erster Kontakt?
Also der erste Kontakt war, muss man vielleicht sagen, ich habe Pflege irgendwann gelernt, als Sozialpädagoge dann in der Psychiatrie gearbeitet und fand das spannend und mich haben immer diese beiden Pole interessiert. Also wie kriegt man eigentlich Pflege und Psychiatrie zusammen? Beide Klientengruppen haben mich fasziniert, also Menschen mit Pflegebedarf, aber eben halt auch Menschen mit psychischer Erkrankung. Und dann, ich kannte das Sozialwerk gar nicht und dann las ich eine Ausschreibung für eine Heimleiterstelle, für ein, so hieß das damals, psychogeriatrisches Heim. Das würde man heute alles anders benennen. Das war so späte 90er Jahre. Und das hat mich total gereizt, weil ich dachte, das ist ja eine Klientengruppe, die so genau beide Gruppen zusammenführt, die mich so interessieren und so prägen. Und dazu war es eine Leitungsstelle. Und ich habe mich gefragt, kann ich Leitung? Ich wusste das ja vorher gar nicht. Und das hat sich dann später so durchgezogen. Also immer, wenn ich so ein Kribbeln im Bauch habe und so die Frage habe, boah, wie geht das denn? Dann bin ich ganz neugierig und habe die Neigung, es auszuprobieren oder zumindest dann anzubieten, es auszuprobieren. Und dann habe ich mich auf diese Stelle beworben und habe dann bei der Gelegenheit erstmal gelernt, was ist eigentlich das Sozialwerk und wo sitzen die denn und wie arbeiten die denn? Und ja, so bin ich da angekommen. Und das war so das Bestreben, sich selber zu entwickeln, zu lernen, sich auszuprobieren. Das ist, das wusste ich damals noch nicht so, inzwischen weiß ich, das ist so eine Triebfeder, das prägt mein Berufsleben. Ja, dass ich es total schätze, Dinge zu machen oder neu zu machen, zu lernen, zu entwickeln, ohne dass ich vorher so ganz genau weiß, wie das geht und wie das wird. Das finde ich spannend.
Auszuprobieren hat ja eigentlich auch immer was damit zu tun, dass man auf der anderen Seite jemand hat, der es einem zutraut.
Ja, das ist etwas, ich muss jetzt ein bisschen Unternehmenswerbung machen. Also ja. Das ist so ein bisschen DNA im Sozialwerk, dass ich kein Unternehmen in der Branche kenne. Also alle Zuhörer, die auch in so Unternehmen arbeiten, mögen mir verzeihen. Aber ich kenne kein Unternehmen, was so Entwicklungsmöglichkeiten bietet und wo das Ausprobieren und Entwickeln wollen so ungeheuer willkommen ist. Also das ist so ein bisschen so eine Talentschmiede hier auch. Vielleicht war ich das damals, ja, dass Menschen willkommen sind. Das war damals so und das ist heute auch noch so. Die Neues wollen, die entwickeln wollen. Und dann bekommt man Chancen, große Chancen. Die habe ich im Sozialwerk immer bekommen, wofür ich sehr dankbar bin. Dass man mir auch etwas zugetraut hat und mich gelassen hat und ich auch Fehler machen und lernen durfte. Und ich trotzdem die Räume weiterbekommen habe.
Das hört sich so an, als würde man bei euch sofort anfangen wollen, mit einer Stelle und zu arbeiten.
Dann bin ich mit meiner eigenen Formulierung von eben sehr zufrieden. Also wenn ich die dann nur weg habe. Aber es ist auch wirklich so und es geht auch anderen so, die für sich sagen, Mensch, das ist toll, dass ich gestalten kann. Und der Satz, lass uns das mal anders machen, im Sozialwerk eigentlich sehr gerne gehört wird. So, und während der Satz, lass uns weiter so machen, wie wir das immer gemacht haben, einer ist, der nicht so gerne bei uns gehört wird.
Historisch gewachsen ist bei euch also verboten.
Ein bisschen, das hat etwas mit unserer Geschichte auch zu tun, mit der Geschichte des Sozialwerks zu tun. Wir sind ja 74 Jahre alt, aber ein Unternehmen, was auch in den späten 70er, Anfang der 80er von einer großen Krise geprägt war. Ja, und die war inhaltlich und kaufmännisch. Also es hat damals zum einen fachlich eine hochproblematische Arbeit gegeben, die es an vielen Stellen, an anderen Stellen auch gab, aber die zumindest sehr umstritten war. Also relativ wenig Fachlichkeit, relativ wenig Fachkräfte. Vor allen Dingen hat es aber auch Straftatbestände gegeben, dass Mittel veruntreut wurden und ähnliches mehr. Also der damalige Direktor, so hieß das, hat eine mehrjährige Haftstrafe dann auch antreten müssen. Und wenn man sich so ein bisschen mit Betrugstatbeständen und Ähnlichem beschäftigt, dann weiß man, dass man schon viel tun muss, um für mehrere Jahre inhaftiert zu werden. Aber diese Geschichte hat das Sozialwerk geprägt. Also seitdem sind wir, glaube ich, extrem vorsichtig mit Geld, manchmal auch ein bisschen paranoid, was interne Prüfprozesse angeht. Also das muss alles sehr korrekt sein. Das hat uns geprägt. Aber was uns auch geprägt hat, war so in der Kritik zu stehen, das ist fachlich nicht gut, was ihr macht und das geht so nicht. Und das ist keine moderne Eingliederungshilfe, keine moderne Psychiatrie. Und deshalb haben wir ein bisschen in der DNA nie mehr hinten sein, nie mehr abgehängt sein, sondern Entwicklung gestalten, fachlich vorneweg sein, zumindest den Versuch zu machen. Das hat uns zu einem sehr ehrgeizigen Unternehmen, glaube ich, gemacht. Das ist ein bisschen die Spätfolge dieses Traumas.
Du hast schon gesagt, gehen wir mal zurück. Gegründet wurde ihr 1952.
Ja.
Wenn ich das richtig gesehen habe, eigentlich um ledigen Bergleuten zwischen 18 und 25 Jahren aus dem Geiste christlicher Hilfsbereitschaft ein Heim zu schaffen.
Ja, so ist das. Es gibt in diesen alten Unterlagen auch den schönen Satz, also wir wollten ledige Bergleute vor den Gefahren der Großstadt bewahren. Finde ich wunderschön, aber das ist so die Herkunft.
Die Großstadt ist Gelsenkirchen.
Die Großstadt ist Gelsenkirchen an der Stelle. Gelsenkirchen war damals auch noch viel größer. Es war die Blütezeit des Bergbaus. Unser Standort ist auch ein ehemaliges Bergwerksgelände. Wenn man mal hier vor Ort ist, kann man sich das ganz gut auch angucken. Man sieht das auch noch. Wir haben Veranstaltungszentrum, das ist eine ehemalige Waschkaue. Also das prägt unsere Geschichte sehr. Und damals war es eben so, dass es eben Bergwerkslehrlingsheime waren. Und das ging auch mehrere Jahre gut. Und dann kam es zur Bergwerkskrise. Bergwerke wurden abgebaut und es wurden weniger Bergleute gebraucht. Und damit war die Hauptaufgabe der Unternehmenszweck des Sozialwerks, Bergleuten eine Heimat zu bieten, ledigen Bergleuten eine Heimat zu bieten, sie zu schützen vor der Großstadt. Das hatte sich erledigt und man war auf der Suche nach einem neuen Zweck. Und so ist das Sozialwerk zur Eingliederungshilfe gekommen, auch wenn es damals noch nicht so hieß, weil die großen Landeskrankenhäuser das Problem hatten, dass in ihnen viele, in Anführungsstrichen, austherapierte Patienten, so hieß es damals, lebten, wo die Versorgung sehr teuer und auch sehr prekär war. Und dann gab es die Idee zu sagen, naja, dann machen wir eben Heime für genau diese Menschen. Und das ist so ein bisschen die Keimzelle des heutigen Sozialwerks gewesen. Das waren dann die späten 60er Jahre, in denen das anfing. Mit einem wirklich sehr, sehr rasanten Wachstum bis zu auf weit über 2000 Klienten in etwa 10 Jahren, dieses Wachstum.
Genau. Muss man vielleicht noch sagen, die Landschaftsverbände ist ja auch so eine Besonderheit in NRW, die psychiatrischen Krankenhäuser führen im Großteil.
Genau.
Und die dann wahrscheinlich ja auch ein bisschen gesucht haben, wie kriegen wir die Betten frei, also was machen wir, das sind eigentlich keine Patienten mehr in der Psychiatrie und haben sich dann Partner gesucht und ihr wart einer davon. Und wir haben 2 Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen, ihr seid, glaube ich, Westfalen-Lippe und es gibt noch den Landschaftsverband Rheinland. Und dann habt ihr ja schon ein rasantes Wachstum hingelegt, also man eure Zahlen heute sieht, ihr habt über 2600 Mitarbeiter, über 5000 Klienten pro Jahr und einen Umsatz veröffentlicht ihr und der lag zumindest 24 bei guten 175 Millionen.
Ja, wir werden jetzt in diesem Jahr planmäßig so uns der 200-Millionen-Grenze annähern. Das Wachstum war damals rasant, das war aber ausschließlich im Bereich der stationären Behindertenhilfe. Also das waren alles Standorte, wo Menschen gut geschützt, warm, satt und sauber, man muss das mal so sagen, versorgt wurden. So wie man dachte, dass es richtig ist. Es hatte relativ wenig von Teilhabe- und Eingliederungshilfe und viel von Fürsorgeschutz und Versorgung. Und unsere Struktur ist damals entstanden. Also Gelsenkirchen wurde dann irgendwann zu klein und das Sozialwerk suchte neue Standorte, weil die Landeskrankenhäuser in Trägerschaft des Landschaftsverbands Westfalen-Lippe ebenso überliefen. Und dann stellte man fest, dass es im Münsterland viele kleinere Krankenhausgebäude gibt, die nicht mehr als solche benutzt werden sollten. Und das Sozialwerk kaufte die. Seitdem haben wir einen Schwerpunkt im Münsterland. Und im Sauerland gab es eben viele Hotels, die nicht mehr als solche zu benutzen waren. Und die hat das Sauerland gekauft. Seitdem haben wir einen Schwerpunkt auch im Sauerland. Die Struktur, die wir jetzt haben, ist eine komplett andere als damals. Wir haben deutlich wachsende Bereiche in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Pflege. Es sind Werkstätten dazugekommen, Integrationsunternehmen. Und vor allen Dingen im Bereich der Eingliederungshilfe versorgen wir inzwischen deutlich mehr Menschen in ambulanten Strukturen als in besonderen Wohnformen, also in stationären Strukturen. Es ist ein anderes Sozialwerk, aber was du gerade zitiert und geschildert hast, ist unsere Herkunft, ist unsere Genese und auf die sind wir auch stolz. Das ist halt auch Ruhrpott-Tradition, was uns prägt.
Da sind die Menschen ja auch stolz auf ihre Herkunft.
Das ist richtig. Das Ruhrgebiet ist ja ein Bereich, ein Gebiet, ein Standort, der mit vielen Vorurteilen auch betrachtet wird. Ich bin selber ja auch Ruhrgebieter. Ich mag das hier. Das ist Heimat. Ich liebe das hier. Mit all den Ecken, die vielleicht auch nicht ganz so schön sind, gehört es dazu. Und es prägt die Menschen. Und eigentlich sind es die Menschen, die das Ruhrgebiet so ungeheuer lebens- und liebenswert machen.
Ja, ich habe auch mal in euren Jahresbericht 2024 geschaut und das starke Wachstum in der ambulanten Betreuung von Menschen mit Behinderung gesehen. Wie schafft ihr es da, geeigneten Wohnraum zu finden? Also nach meiner Wahrnehmung sind Menschen mit Behinderung immer am Ende der Nahrungskette bei sowieso angespannten Wohnungsmärkten. Schafft ihr selbst den Wohnraum oder mietet ihr an oder eine Kombination aus beidem?
Du sprichst eins der größten Probleme an, das wir haben. Also wir würden gerne noch viel schneller und noch viel mehr wachsen. Und das scheitert an vielen Stellen eben an der Wohnraumfrage. Also wir besitzen ja selber eine Reihe von Immobilien, die wir dann ertüchtigen, umbauen. Wir arbeiten mit Investoren zusammen, wir mieten an. Aber wir haben eben das Problem, dass bezahlbarer Wohnraum für unsere Klienten ja in aller Regel sozialhilfegerechter Wohnraum sein muss. Also die Kosten der Unterkunft, die sogenannten KDU-Sätze müssen da eingehalten werden und das ist ausgesprochen schwierig. Für uns ist im Moment insbesondere sehr schwierig, eben zu diesen Sätzen selber zu bauen und an unsere Klienten zu vermieten, das ist praktisch unmöglich im Augenblick. Ja. Es gibt aber immer noch einzelne Projekte, einzelne Investoren, mit denen wir arbeiten können, wo das dann gelingt. Und ganz viele Menschen sind auch bei uns in den ambulanten Betreuungsstrukturen, die schon eine eigene Wohnung hatten, dann chronisch erkrankt sind, wo ein Assistenzbedarf aus der Erkrankung resultiert und wo wir dann die Assistenz in der Ursprungswohnung auch übernehmen. Auch davon haben wir viele, viele Klienten. Aber völlig zu Recht, das Wohnen für Menschen mit Assistenzbedarf ist eine Riesenherausforderung, insbesondere dann, wenn das Menschen sind, wo der Assistenzbedarf sehr lange besteht, sehr früh im Leben anfing, weil das nahezu immer Sozialhilfebedürftigkeit bedeutet mit den entsprechenden Konsequenzen für die Refinanzierbarkeit von Mieten.
Die Angebote in den besonderen Wohnformen sinkt der Anteil, weil der ambulante Bereich zunimmt. Bleibt es aber absolut konstant in den besonderen Wohnformen oder baut ihr da auch konkret und bewusst ab?
Das bleibt konstant. Also wir haben jetzt keine Schrumpfungsstrategie im Bereich der besonderen Wohnform. Deshalb, weil wir glauben, dass es diesen Bedarf auch perspektivisch weitergeben wird. Also wir sehen, dass die Nachfrage insgesamt sehr, sehr groß ist, auch nach besonderen Wohnformen. Da wollen wir aber gar nicht weiter wachsen, sondern wir glauben, dass die Zukunft in innovativen, ambulanten Settings besteht und sind dabei, Angebote zu entwickeln, die zwar einerseits ambulant sind, aber andererseits fast die Assistenzintensität einer besonderen Wohnform eben aufweisen. Also ich glaube, dass wir gut weiter ambulant wachsen können und nicht mehr besondere Wohnformen brauchen. Aber wir wollen auch nicht unbedingt schrumpfen in diesem Bereich. Also das ist eine Zahl, die sehr konstant ist. Es gibt dann schon mal kleinere Schwankungen, weil eine Immobilie abgängig ist zum Beispiel. Aber keine Schrumpfungsstrategie, sondern eine klare Wachstumsstrategie mit dem Schwerpunkt auf ambulantes Wachstum und innovative Versorgungsansätze, die es eben ermöglichen, auch Menschen mit größeren Assistenzbedarfen ambulant zu versorgen.
Hast du mal ein Beispiel? Du hast gerade gesagt, innovative Versorgungsansätze. Was ist für euch innovativ?
Also wir arbeiten viel in Wohngemeinschaftsansätzen und wir versuchen dabei Technik einzusetzen. Also es gibt eine ganze Reihe von technischen Tools. Das ist ein Thema, was uns im Sozialwerk schon seit ungefähr 20 Jahren beschäftigt, unter unterschiedlichen Namen. Ambient Assisted Living, so hieß das mal. Inzwischen nennen wir das assistive Technik. Da sind wir an vielen Stellen sehr aktiv und wir beschäftigen uns mit der Frage, welche technischen Tools helfen eigentlich dabei, dass Menschen mit Assistenzbedarf in einer, zum Beispiel in einer Wohngemeinschaft gut leben können und eben nicht unbedingt das komplette Setting einer besonderen Wohnform brauchen. Da gibt es eben inzwischen eine ganze Reihe von Tools, die man anwenden kann, mit denen wir auch viel Erfahrung haben. Also wir beschäftigen uns viel mit Sensortechnik, ähnlichen Dingen mehr, aber auch mit der Frage, wie wir Teilhabe ermöglichen können mit Hilfe von technischen Tools. Also wie erfahren Menschen niedrigschwellig, wie sie am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können und wie kriegt man diese Vernetzung hin? All diese Fragen beschäftigen uns sehr und wir erleben das so, dass wenn man Technik gezielt, klug und sehr reflektiert anwendet, dass dann Dinge gehen, die einen selber dann manchmal erstaunen, wie gut sie funktionieren. Und es gibt einen zweiten Aspekt von Technik, dass er sich unmittelbar auswirkt auf die Frage, wie Menschen bei uns arbeiten. Wie viele Menschen bei uns arbeiten und was die tun. Auch da, glaube ich, spielt Technik eine sehr, sehr große Rolle.
Gibt's da sowas wie einen Bestseller? Also etwas, wo ihr sagt, das ist eigentlich eine Software, du hast gesagt gerade ein Tool, was ihr unbedingt haben müsst, weil ihr sagt, das ist so lebensverbessernd für eure Klienten, aber auf der anderen Seite auch arbeitsbelastungsreduzierend für eure Mitarbeiter.
Also es ist nicht so sehr das einzelne Tool. Das ist was, was wir sehr lernen mussten, dass wenn man sich mit assistiver Technik beschäftigt, dass man eigentlich erstmal überhaupt nicht über Tools nachdenken darf und nicht über Software nachdenken darf. Man darf das nicht tun, weil es einen sofort auf den falschen Weg führt, der da lautet, es gibt irgendeinen Anbieter, es gibt irgendeine technische Lösung, es gibt eine Software. Und die ist dann ganz toll. Und dann fängt man an zu überlegen, naja, inwieweit könnten unsere Klienten denn von dieser Software profitieren? Und das ist der falsche Ansatz. Der richtige Ansatz ist eigentlich zu sagen, was braucht denn dieser Klient eigentlich, damit er möglichst autonom leben kann? Wenn man die Frage stellt, dann muss man mit der Technik reden und sagen, welche Lösungen habt ihr denn für diese Fragestellung? Nicht umgekehrt. Also wir machen häufig, glaube ich, im Umgang mit assistiver Technik den Fehler, dass wir ein technisches Tool entdecken, finden, kreieren, kaufen. Und dann gucken wir, inwieweit der Klient zu dem Tool passt. Und er passt selten. Und man muss es andersrum machen. Und das sind dann Kleinigkeiten. Also da leben Menschen in einer Wohngemeinschaft, ist ein ambulantes Setting, das heißt, die Mitarbeiterdichte ist nicht so hoch wie in einer besonderen Wohnform. Wie kommen diese Menschen jetzt zu ihrer WFBM, zu ihrem Arbeitsplatz? Also wer erinnert die dann daran, dass sie jetzt losgehen müssen? Und dann fängt man an, über eine ganz normale Alexa nachzudenken und über ähnliche Tools und redet mit einem, wir haben ein Partnerunternehmen, was solche technischen Dinge für uns umsetzt, die Inhouse GmbH. Und dann spricht man mit den Kollegen und sagt, naja, also könnt ihr bitte mal der Alexa beibringen, dass die diesen Klienten erstens weckt und ihm zweitens sagt, wann er aus dem Haus gehen muss. Lass uns doch mal eine App bauen, wo der Klient den Weg zur Bushaltestelle findet und wo der Fahrplan integriert ist. Und auf einmal kann dieser Mensch, der vorher 15 Jahre in einer besonderen Wohnform gelebt hat und wo 15 Jahre lang ein Mitarbeiter ihn vielleicht geweckt hat und ihm gesagt hat, dann und dann kommt der Bus zur WFBM, gehen Sie jetzt mal los. Und auf einmal kann der das selber mit technischer Unterstützung. Das ist dann nicht die technische Innovation als solche, sondern das Interessante ist, wenn man so will, die pädagogische Anwendung. Der Pädagoge muss mit dem Techniker reden und muss ihn fragen, wie können wir auf diesen Bedarf, den der Mensch hat, rechtzeitig einen Bus zu erwischen, wie können wir dem mit Technik helfen, diese Herausforderung zu lösen? Und dann ist man bei klug eingesetzter assistiver Technik. Wenn man vorher die Alexa kauft und dann anfängt zu überlegen, naja, also wie kann denn jetzt die Alexa dem Klienten helfen, dann kommen komische Dinge dabei raus. So. Aber andersrum wird ein Schuh draus. Und das gilt für ganz viele Tools von Technik.
Das heißt, die Notwendigkeit oder die Ideen für technischen Einsatz kommen eigentlich von euren Mitarbeitern, die direkt mit den Menschen arbeiten.
Ja, natürlich lassen wir uns auch inspirieren von Dingen, die wir sehen, die wir hören, von Entwicklungen. Und unser Technikpartner kommt seinerseits mit Ideen, sodass das ein Prozess geworden ist. Der läuft auch nicht immer rund. Also wir probieren auch Dinge aus, die dann nicht klappen. Andere Dinge, die wir uns einfacher vorgestellt haben. Auch da ein Beispiel. Wir beschäftigen uns ja auch viel mit der Frage, wie können wir denn Technik einsetzen, um Arbeitsverdichtung zu verhindern. Und jetzt ist ja so, dass in besonderen Wohnformen in allen möglichen Kühlschränken regelmäßig die Temperatur gemessen werden oder aufgeschrieben werden muss. Und irgendwann haben wir uns dann angeguckt und haben gesagt, also wenn man das mal zusammenrechnet, das Sozialwerk hat an die 150 Standorte in NRW, wie viele unserer Mitarbeiter lesen eigentlich Kühlschranktemperaturen ab, schreiben die irgendwo hin und suchen dann, wenn die Behörde kommt und das sehen möchte, fangen dann an, die entsprechenden Zettel zu suchen. Und dann haben wir festgestellt, es gibt Thermometer, die melden das über Funk an eine App. Und dann brauchen die Mitarbeiter das nicht mehr machen und die App kann es dann sagen. Und im Moment probieren wir das aus und haben uns das angesehen mit dem Ergebnis, dass es im Moment noch gar nicht klappt. Wir sind sicher, wir kriegen das noch gelöst. Aber in der Einrichtung, die das im Moment als Pilot bei uns macht, funktioniert das nicht gut aus technischen Gründen. Also diese App funktioniert nicht so, wie wir uns das gedacht haben. Das ist dann eine Geschichte des Scheiterns in dem Moment erstmal. Wir werden aber dranbleiben. Und ich bin mir sehr sicher, irgendwann muss im Sozialwerk kein Mitarbeiter mehr Kühlschranktemperaturen aufschreiben. Weil das ja eigentlich vollkommen absurd ist, dass wir in Zeiten von KI und Digitalisierung und wie das nicht alles heißt, sitzt jemand vor einem Kühlschrank und schreibt auf 5,3 Grad und das schreibt er auf einen Zettel und den heftet er dann ab. Also das ist völlig verrückt eigentlich und diese Dinge wollen wir uns anschauen und an dem wollen wir arbeiten, um es da leichter zu machen. Das ist ein kleines Beispiel. Dem Klient ist es egal, im ersten Schritt, im zweiten nicht mehr, weil der Mitarbeiter dann auf einmal Zeit hat. Und wenn man überlegt, wie viel Kühlschränke in einer besonderen Wohnform so rumstehen und man rechnet das mal alles zusammen, dann gibt's auf einmal dann vielleicht eben die Möglichkeit, in dieser Zeit, wenn man die zusammenrechnet, mit dem Klienten einen Kaffee zu trinken, eine Runde um den Block zu laufen und über seine Entwicklung mit ihm zu reden.
Ja, oder auch wenn man dann alleine schon die Protokolle vorlegen muss, ne? Dann hole ich wieder einen Ordner raus, wenn das Hygieneamt kommt oder das Gesundheitsamt. Genau. Und so habe ich einfach ein digitales Protokoll, kann das vorlegen. Ja, es ist ständig überwacht, man wird vielleicht auch gewarnt.
Der Ordner ist auch nie da, wo man ihn vermutet. Also in dem Moment, wo die Behörde kommt. Man findet ihn immer, nur in dem Moment nicht. Also das macht halt viel Folgeärger dann an der Stelle.
Aber wenn ihr das so umsetzt mit Ideen, dann müsst ihr schon auch eine besondere Unternehmenskultur haben. Sieht man nicht häufig, dass, so wie du es gerade vorgestellt hast, vom Mitarbeiter oder vom Klienten aus gedacht wird, weil da muss ich ja auch drauf hören. Ne? Das ist so immer die Frage, wer hat mehr Know-how? Ja, dann hast du eine IT, die alles weiß oder irgendjemand in der Zentrale. Aber zu sagen, eigentlich sind unsere Mitarbeiter, die jeden Tag mit unseren Klienten arbeiten, diejenigen, die beste Ideen dazu haben, dann müssen wir gucken, können wir es umsetzen, finde ich eine sehr gute Kultur.
Ja, wir haben angefangen in den Bereichen, das macht es leichter, assistive Technik zu entwickeln und weiterzuentwickeln in der Arbeit mit demenziell erkrankten Menschen. Also wir betreiben Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen. Die sind alle offen. Da gibt es keine abgeschlossene Türe und da leben eben Menschen mit weit vorangeschrittenen demenziellen Erkrankungen. Und das war für uns eine ethische Überlegung zu sagen, wir wollen das unter offenen Strukturen eben anbieten. Und dann waren wir relativ schnell bei der Frage, wie geht denn da eigentlich Sicherheit? Und dann waren wir bei der Frage Sensortechnik und haben Dinge entwickelt. Ja, Beispiel, da gibt es Türen, Ausgangstüren, die sind offen. Also jeder kann raus, auch ein umfassend verwirrter Mensch kann raus. Es gibt aber einen Schalter neben der Türe. Und wenn man diesen Schalter nicht drückt und die Türe aufmacht, dann bekommt ein Mitarbeiter auf dem Desktelefon eine Information. Der weiß, ein Klient hat das Haus verlassen, ohne da drauf zu drücken. Und dann kann er gucken gehen, wer ist denn das? Und kommt er draußen zurecht und geht's ihm gut? Oder hat er sich einfach verlaufen? Also wir sagen das allen mit dem Schalter. Ein Mensch mit einer demenziellen Erkrankung bekommt aber diese beiden Vorgänge, Schalter drücken, Türklinke öffnen, ab einem bestimmten Punkt der Erkrankung nicht miteinander gekoppelt. Ein Mitarbeiter oder ein Angehöriger schon. Das heißt, es gibt keinen Alarm und keine Sirene und keine Glocke. Niemand wird reglementiert und trotzdem ist die Sicherheit gewahrt. Und das sind so Ansätze, sind eigentlich relativ einfache Modelle, wenn man sie einmal hat. Die helfen dann, diese Entwicklung im Bereich der Arbeit mit demenziell erkrankten Menschen, die Entwicklung von assistiver Technik, die hilft uns, das zu übertragen auf den Bereich der Eingliederungshilfe. Da sind viele Tools bei, an die wir uns sehr gewöhnt haben. Wenn man sich anguckt bei älteren Menschen, das sind demenziell erkrankte Menschen ja in aller Regel, wann passieren die meisten Verletzungen und Stürze und Oberschenkelhalsbrüche, dann ist es so, dass es häufig passiert, wenn jemand nachts aufsteht, weil er zur Toilette gehen muss und es dunkel ist. Und wir haben das mit einer Sensortechnik so geregelt, wenn man die Füße aus dem Bett stellt, auf den Boden stellt, dann erfasst das ein Sensor und dann geht eine Beleuchtung an, die den Weg zur Nasszelle weist. Und in dem Moment läuft man dann nicht mehr im Dunkeln durch, sondern hat eine solche Beleuchtung. Das ist kein sehr komplexes Tool, aber es ist ein sehr hilfreiches Tool.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/bildung. Campus. Wir freuen uns auf Sie.
Thomas, du erwähntest schon, dass ihr einen Technikpartner habt. Nach meiner Wahrnehmung auch schon viele Jahre mit ihm zusammenarbeitet. Ich war seit über 10 Jahren schon mal bei euch zu einer Exkursion und habe ganz tolle technische Neuerungen und aktuelle Technik von besonderem Licht bis hin zur Sensorik kennengelernt. Ich kann mir vorstellen, diese langjährige Zusammenarbeit mit dem Technikpartner hat auch eine gewisse Wichtigkeit, dass der Partner versteht, wie die Bedarfe sind, damit mit der Zeit die Zusammenarbeit produktiver wird.
Das ist eine große Herausforderung. Ich glaube, dass das wirklich ein Erfolgsfaktor eben ist, langfristig mit einem Partner zu arbeiten, der nicht nur ein konkretes Produkt oder eine konkrete Software vertreiben will, sondern der bereit ist, mitzuentwickeln. Und man braucht Zeit, um die Sprache des anderen zu verstehen. Die Techniker verstehen am Anfang kaum, was die Pflegekräfte und Pädagogen denn für ein Problem haben und möchten, während die wiederum umgekehrt am Anfang gar nicht verstehen, wieso die technische Lösung so oder so aufwendig ist oder so gestaltet werden muss und wo Grenzen sind. Und ich glaube, das kontinuierlich und über einen langen Zeitraum miteinander arbeiten ermöglicht eine gemeinsame Sprache und dann auch erst gemeinsame Entwicklungen. Wir haben mit unserem Partner, mit der Inhouse GmbH, uns sehr eng verbunden. Also wir haben inzwischen auch Anteile an diesem Unternehmen und sind dann sehr eng dran und können eben mitgestalten. Ich bin ein großer Fan davon, solche Partnerschaften zu suchen und einzugehen, wenn man sich mit assistiver Technik beschäftigt und eben nicht sozusagen zu hoppen, immer von dem, was gerade ganz angesagt ist und wer gerade das schickste Tool und die tollste Softwareerfindung hat. Meine Erfahrung ist, dass der andere Weg, kontinuierlich zu entwickeln, zu arbeiten, miteinander im Gespräch zu bleiben, sich auch gegenseitig zu informieren, woran der andere so arbeitet und welche Probleme es gerade gibt, das macht aus meiner Sicht bessere Lösungen.
Wie ist das denn mit der Finanzierung von solcher Technik?
Also ganz platt, es gibt keine. Es ist ein Riesenproblem, dass eben technische Tools und Lösungen in keiner Form von Regelfinanzierung sind. Ich hoffe auch, dass sich das ändert in den nächsten Jahren. Neben den inhaltlichen Effekten, den sie auf die Lebensqualität von Klienten haben, helfen sie eben auch dabei, Personalmangel ein Stück wenigstens zu kompensieren. Und deshalb wäre es so wichtig, dass es Bestandteil von Regelfinanzierung würde. Wir machen das letztendlich aus Eigenmitteln. Und das ist auch teuer. Also gerade die Entwicklung ist teuer, nicht so sehr das technische Tool als solches, sondern die Entwicklung, die Zeit, die da reinfließt, die Energie, die da reinfließt, das ist ein hoher Aufwand. Und ich glaube, dass wir perspektivisch dahin kommen müssen, uns in der Systematik von Pflegesatzverhandlungen, so unterschiedlich die sind zwischen Eingliederungshilfe, Pflege, zwischen den Bundesländern, ich glaube, dass wir dahin kommen müssen zu überlegen, können wir so weitermachen, dass Budgettitel nicht deckungsfähig sind, also dass es einen bestimmten Topf für IT gibt, den man verhandelt, einen bestimmten für Sachkosten, einen bestimmten für Personal und diese Töpfe darf man ja ganz häufig eben nicht miteinander vermischen. Und ich halte das für völlig aus der Zeit gefallen. Ich bin sehr froh, dass das Netzwerk Song, ähnlich wie ihr als Sozialbank, sind wir als Sozialwerk ja auch aktiv im Netzwerk Song. Da gibt es sehr konkrete Überlegungen, ein Projekt zu gestalten, was sich genau mit dieser Frage eben auseinandersetzt. Also wie kriegen wir das denn hin, dass auch technische Lösungen sozusagen budgetfähig werden? Ich hoffe, dass es da eine Weiterentwicklung gibt. Letztendlich ist man als Träger, wenn man sowas entwickelt, ein bisschen bestraft, weil man eben investieren muss. Und es wäre leichter und auf den ersten Blick auch erfolgreicher, nichts zu tun. Auf den zweiten Blick, glaube ich, ist die Entwicklung und die Innovation und die Weiterentwicklung auch betriebswirtschaftlich erfolgreicher. Aber das geht nur sozusagen auf Strecke und es erfordert auch eine bestimmte unternehmerische Größe, die man eben braucht, um die Mittel überhaupt generieren zu können.
Ja, und Betriebswirtschaft ist ja das eine, klar, ohne das geht's nicht. Aber gerade deine Beispiele zeigen ja auch, dass es für eure zu betreuenden Personen das Leben leichter macht. Ja, eine höhere Teilhabe, Selbstständigkeit, weniger Überwachung im Demenzbereich beispielsweise. Und da sollte das ja schon im Mittelpunkt stehen. Das können ja in dem Fall Menschen in der Frequenz gar nicht leisten.
Das ist völlig richtig und insbesondere da, ich bleibe nochmal bei den Menschen mit demenzieller Erkrankung, das ist für die Lebensqualität ein Riesenunterschied, ob Türen abgeschlossen sind oder nicht. Wir nehmen den Menschen bei geschlossenen oder wir können es auch hübsch formulieren, geschützten Angeboten, wir nehmen ihnen ihre Freiheit. Es gibt Situationen, da geht das nicht anders und es gibt viele Kollegen, die geschlossene Angebote in dem Bereich vorhalten und das wirklich gut machen. Ich will das nicht pauschal kritisieren, ich glaube nur, dass wir aufgefordert sind, es zu vermeiden, wo immer wir können. Und da ist eben Kreativität und Innovation gefordert. Und was wir, glaube ich, als Branche nicht machen dürfen, ist nichts zu tun, sondern zu sagen, naja, das haben wir immer schon so gemacht und es gibt eben bestimmte Situationen, da brauchen wir halt einen Unterbringungsbeschluss. Ich glaube schon, dass uns jeder Unterbringungsbeschluss, jedes geschlossene Angebot, das muss uns schlecht schlafen lassen. Und wir müssen das als Übergang verstehen und als noch vorhandener Überforderungsausdruck. Ich sage das mal so. Und wir haben das auch im Bereich der Eingliederungshilfe, dass wir geschützte Angebote vorhalten, wenige kleine, aber wir halten sie vor. Und sie sind mir ein Stachel im Fleisch, weil ich glaube, wir halten sie vor, weil es uns noch nicht gelungen ist, etwas Besseres zu entwickeln. Und das muss uns ärgern und das muss uns anspornen und wir müssen versuchen, Angebote zu entwickeln, die mit deutlich weniger Einschränkung von Autonomie einhergehen. Und wir sind gefordert als Branche, das zu tun. Und manchmal erlebe ich in Gesprächen mit Kollegen einen Hauch zu viel an Gelassenheit, wenn es um solche Angebote geht. Und ich würde mir das wünschen, dass die Branche sich vornimmt, zu sagen, wir müssen uns weiterentwickeln und wir müssen versuchen, bestimmte Dinge überflüssig und vermeidbar zu machen, auch wenn es schwierig ist.
Sehr diplomatisch formuliert.
Es gelingt uns auch nicht immer. Wie gesagt, wir halten so Angebote auch vor. Aber ich glaube, wir müssen ehrgeiziger werden, was inhaltliche Entwicklung angeht.
Auch sehr beeindruckend, dass du das aus dem Lager der Anbieter so unterstreichst, also dass man es eben nicht politisch von oben steuern kann mit einem Bundesteilhabegesetz, wo ja im Endeffekt diese ganzen Ziele auch schon vor Jahren formuliert waren, aber letztendlich ja doch in erster Linie Energie aus dem System zieht, in der Umsetzung, im bürokratischen Aufwand, in den Auseinandersetzungen oder der Zusammenarbeit mit den Kostenträgern, also dass da diese Ziele eigenmotiviert von den Anbietern auch verfolgt werden müssen.
Also wenn wir kritisch fragen würden, wir gucken uns mal die letzten 15, 20 Jahre Eingliederungshilfe in Deutschland an und fragen mal, wo ist eigentlich Entwicklung und Innovation? Wo sind die Träger, die Dinge komplett anders machen, die wirklich nachhaltig neu entwickelt haben? Dann müssen wir, glaube ich, selbstkritisch sein. Und das beziehe ich ausdrücklich auch auf das Sozialwerk. Auch wir sind nicht so weit, wie wir sein wollten. Und wir sind mir bei weitem nicht innovativ genug. Aber wir dürfen den Leistungsträgern, den Sozialhilfeträgern, den Ministerien, denen dürfen wir nicht vorwerfen, dass es zu wenig Innovation in dem Bereich gibt. Wir können ihnen vielleicht vorwerfen, dass es zu wenig Regelfinanzierung für Innovation gibt. Aber das innovative Potenzial, das müssen wir schon selber liefern. Und ich glaube, da darf man dann auch mal innehalten und sagen, ist es eigentlich gut genug, was wir da machen? Und liefern wir genug an Innovation? Und ich glaube, wenn man da selbstkritisch hinguckt, kann man diese Frage kaum mit Ja beantworten. Ich glaube, in diesen Dialogen, die es gibt, Umsetzung BTHG, sinkende Sozialbudgets und, dann neigen wir als Leistungserbringer doch noch relativ häufig dazu, zu leiden unter den Bedingungen, weil sie sind, wie sie sind. Unternehmerisches Handeln darf sich aber nicht in Leiden erschöpfen. Man kann sich das mal paar Minuten gönnen, gerne auch abends bei einem Glas Rotwein, aber tagsüber muss man versuchen, Bedingungen zu ändern und zu gestalten. Man muss aber vor allen Dingen versuchen, unternehmerisch sich einzustellen auf Bedingungen und zu sagen, so, das ist jetzt so, wie es ist. Was heißt das denn für mich? Ich kann es vielleicht nicht ändern, aber ich muss Antworten finden. Und sich zurückzulehnen und zu sagen, die oder die oder die sind aber ganz doof und die Gesetze sind blöd, die Durchführungsverordnungen sind alle blöd. Damit löst man kein unternehmerisches Problem. Ich finde das ein bisschen zu wenig. Da gucke ich auf meine eigene Branche, der ich seit Jahrzehnten anhänge. Ich kann auch nichts anderes, aber da muss man kritisch hingucken.
Ich finde, das wesentliche Wort hier ist unternehmerisch. Unternehmerisch handeln, was ja gestalten auch heißt. Was ja häufig im sozialen Kontext und im Wohlfahrtskontext ein Wort ist, was man nicht gerne hört. Ja, das hat ja immer so ein bisschen so ein Geschmäckle. Und nichtsdestotrotz hat man einen Wirtschaftsbetrieb, auch wenn man soziale Dienstleistungen erbringt. Ja. Deswegen muss man sie betriebswirtschaftlich erfolgreich erbringen, aber auch alles andere, was zu einem Unternehmertum dazugehört. Und da gehört Gestalten, Entwickeln mit dazu. Und habt ihr für euch eigentlich so ein Bild, so ein Zukunftsbild, wenn ihr sagt, unsere besonderen Wohnformen, aber auch im Pflegebereich, wie sollen eure Einrichtungen in 5 oder in 10 Jahren aussehen?
Ja, eine Stoßrichtung dazu könnte ich skizzieren. Also zum einen glaube ich, dass sie deutlich, deutlich digitaler sind, als sie das heute sind. Das ist das eine. Sie sind möglichst klein und übersichtlich und sie sind möglichst ambulant. Und oben drüber steht die Frage, ob die Klienten selber, die da leben, sagen, dass ihre Lebensqualität in und durch die Einrichtung gut ist. Das ist der entscheidende Maßstab. Das ist ein weiterer Punkt, von dem ich glaube, dass wir in der Sozialwirtschaft noch genauer hingucken müssen. Es ist nicht so entscheidend, ob ich der Auffassung bin, dass wir großartige pädagogische oder pflegerische Prozesse gestalten. Entscheidend ist, ob der Klient der Auffassung ist, dass er durch das, was wir tun, eine höhere Lebensqualität, eine größere Teilhabe, eine größere Versorgungssicherheit hat. Ich finde genauso, dass es nicht so sehr darauf ankommt, ob ich der Auffassung bin, dass das Sozialwerk ein hervorragender Arbeitgeber ist. Entscheidend ist nur, ob die Mitarbeiter des Sozialwerks finden, dass das Sozialwerk ein hervorragender Arbeitgeber ist. Nicht, ob ich das finde.
Und finden Sie es?
Ich weiß nicht, ob Sie uns hervorragend finden, aber ich glaube, dass es eine Menge Leute gibt, die sehr lange bei uns bleiben und sich wohlfühlen. Es gibt auch immer wieder viel Kritik an uns. Das wollen wir auch so. Auch wenn ich es in dem Moment freue ich mich nicht. Wenn wir kritisiert werden, dann ärgere ich mich eher. Ich finde es schöner, wenn wir gelobt werden. Ich habe den Eindruck, dass wir, was Mitarbeiterzufriedenheit angeht, auf einem guten Weg sind. Ich glaube aber auch, dass wir noch ein ordentliches Stück als Sozialwerk vor uns haben. Dass wir manchmal immer noch zu langsam und zu wenig auch mitarbeiterorientiert sind. Da lernen wir noch. Wir haben aber für uns eine Personalstrategie und da steht unter anderem der Satz drin, dass wir aus der Perspektive unserer Mitarbeiter und nur aus dieser ein sehr guter Arbeitgeber werden wollen. Und wir formulieren das bewusst werden wollen, damit niemand auf die Idee kommt, an der Stelle selbstzufrieden zu sein. Ich glaube, wir müssen das entwickeln und müssen das als Ansporn begreifen. Deshalb bin ich bei deiner Frage, und sind die Mitarbeiter zufrieden? Deshalb bin ich so zurückhaltend. Und meine Antwort wäre, nee, wir haben noch nicht so gut gearbeitet und geführt, dass sie wirklich alle sehr zufrieden sind. Wir werden da noch viel tun müssen.
Messt ihr das? Ich meine, alle zufriedenstellen ist ja die Frage, ist das die richtige Zielsetzung? Ne? Wahrscheinlich schwierig.
Wir haben eine ganze Weile das gemacht mit Great Place to Work und allem drum und dran. In der letzten Zeit haben wir es so nicht mehr gemessen, weil wir jetzt erstmal schauen wollen, wie wir mit dem, was wir personalstrategisch vorhaben, wie das sich entwickelt und wie das ankommt. Und dann werden wir es wieder messen. Wir gucken, dass wir Menschen an möglichst vielen Stellen einbeziehen und uns Rückmeldungen holen. Also wir haben jetzt im letzten Jahr neue Führungsgrundsätze, einen neuen Führungskodex für uns entwickelt, der sehr konkret und basisnah formuliert ist. Also nicht so diese Allgemeinplätze, die man überall findet. Ich glaube, dass die nicht viel weiterhelfen, sondern wir haben versucht, Spielregeln im Umgang miteinander zu formulieren und das sehr grundständig und basisnah. Und dazu haben wir die Führungskräfte zum Beispiel alle befragt. Über 100 Führungskräfte haben uns Rückmeldungen gegeben, wie sie das sehen und was ihnen wichtig erscheint. Wir werden uns in diesem Jahr beschäftigen mit unseren Unternehmensstärken und mit den Stärken jedes Mitarbeiters. Also das wird ein Jahr, wo wir nochmal ganz anders auch auf Personalfragestellungen gucken. Und wir werden allen, jedem einzelnen Mitarbeiter die Möglichkeit geben, sich zu der Frage zu äußern, welche Stärken denn das Sozialwerk hat und welche es auch nicht hat. Und da beziehen wir dann alle mit ein. Personalstrategie, Stärkenorientierung, ein großes Thema 2026, weil wir glauben, dass wir im Bereich der Personalführung irgendetwas machen, was wir inhaltlich genau anders machen. Also jeder, mit dem man redet über Pflege und Eingliederungshilfe und andere Felder sozialer Arbeit, der sagt dann immer, ihr müsst ressourcenorientiert arbeiten, nicht defizitorientiert. Das ist Stand des Wissens seit vielen Jahren. Wenn wir aber mal selbstkritisch hingucken, wie gehen wir eigentlich mit unseren Mitarbeitern um, dann gehen wir häufig defizitorientiert mit denen um. Also wir kümmern uns besonders um die, wo es nicht gut läuft, wenn wir Gespräche und tun. Wir gucken nach Defiziten und versuchen uns so zu organisieren, dass wir Defizite ausgleichen. Dass also da, wo Teams nicht so gut funktionieren, wir schauen, wie kriegen wir das kompensiert. Und wir werden in diesem Jahr anfangen, genau andersrum zu gucken. Also zu sagen, Kern ist nicht das Defizit, sondern Kern ist rauszufinden, welche Stärken hat jeder Einzelne, hat jedes Team, hat jedes Unternehmen. Und wie kriegen wir das denn hin, die Stärken auszubauen? Also nicht mehr nur an denen orientieren, die haben wir ja auch, die vielleicht gar nicht mehr so richtig wollen und uns doof finden und keine Lust auf uns haben. Wie jedes große Unternehmen haben wir Menschen, die so sind und so denken und das werden wir auch nicht geändert kriegen. Aber was wir machen möchten, ist uns auf die konzentrieren, die gestalten wollen und jedem diese Möglichkeit eben geben. Und das wird nur funktionieren, wenn wir rausfinden, was sind deine Stärken als Mitarbeiter, wie kannst du die einbringen, wie willst du die einbringen, wie kannst du die weiterentwickeln. Und nicht mehr hinzugucken, du machst 10 Sachen gut, aber die 11. nicht so ganz, über die müssen wir jetzt mal reden. Andersrum.
Da bin ich mal gespannt, was eure Ergebnisse daraus sind. Vor allen Dingen, unser Arbeitsrecht ist ja ein Teil eher auf das Defizitäre ausgerichtet. Ne? Ja. Also einfach schon deine Verpflichtungen als Geschäftsführung, als Vorstand, auf was musst du gucken aus arbeitsrechtlicher Sicht. Das ist ja gar nicht so einfach ein Teil, aber finde ich super interessant, das so umzudrehen.
Ja, wir sind ja auch schon in der Personalstrategie. Und letztes Jahr im September, da habt ihr ja vom Sozialwerk ganz erfolgreich den jährlichen Kongress des Netzwerks Soziales Neu Gestalten durchgeführt. Und da bin ich auch in den Genuss deines Vortrags zu eurer Personalstrategie gekommen. Zeithorizont 2025 bis 2029. Du hast es sehr gut aufgezeigt, die Rahmenbedingungen, die für alle sozialen Dienstleister gelten, sinkende Sozialbudgets, demografischer Wandel, Fachkräfte, Personalmangel. Und ihr habt für euch die strategische Implikation abgeleitet, dass ihr mit dieser Ressourcenverknappung nicht einfach nur reagieren wollt, sondern dass ihr aktiv gestalten wollt. Zentraler Leitsatz, den habe ich mir mitgenommen, wir werden unsere Leistungen bei hoher Qualität mit weniger Personal erbringen. Genauso herausfordernd wie mutig, das so zu formulieren. Klingt ja nach der Quadratur des Kreises. Wie dramatisch ist denn der Fachkräftemangel bei euch?
Ich glaube, dass er bei uns vergleichbar ist mit vielen anderen Trägern. Also wobei das regional sehr, sehr unterschiedlich ist. Es gibt Gebiete, in denen wir sind, wo es extrem schwierig ist und in anderen ist es eben nur schwierig. Also bis jetzt ist es uns gelungen, alle Angebote aufrechtzuerhalten und auch zu wachsen, insbesondere in dem ambulanten Bereich. Trotzdem haben wir nicht immer alle Stellen besetzt, die wir zur Verfügung haben und es dauert länger, sie zu besetzen. Also da geht es uns nicht besser als anderen. Was wir mit der Personalstrategie aber eben wollen, du hast es gerade gesagt, ist rauszukommen aus dieser Jammerkultur. Ich habe das gerade in einem anderen Kontext auch schon mal gesagt. Das Leiden ist noch keine unternehmerische Qualität, sondern die Bedingungen sind so, Sozialbudgets, demografischer Wandel und. Und jetzt geht es ja unternehmerisch darum, was heißt das denn? Was kann ich denn tun? Und ich kann natürlich warten, wie mir sozusagen eine Planstelle nach der anderen wegbricht und irgendwann mache ich Teile von Angebotsstrukturen eben zu, kann das nicht aufrechterhalten. Das ist uns ein deutlich zu passiver Ansatz, sondern wir sehen, es ist eine Entwicklung, die kommt. Wir werden tendenziell weniger Mitarbeiter sein, als wir heute sind. Also müssen wir uns doch darauf konzentrieren, zu sagen, wie kriegen wir denn mit weniger Mitarbeitern die Arbeit mit hoher Qualität eigentlich gemacht? Und dann gibt es mehrere Einflugschneisen. Das eine ist die Frage Digitalisierung, Technik, KI. Das zweite ist die Frage, wie schaffen wir es denn als Arbeitgeber so attraktiv zu sein, dass Leute gerne für uns arbeiten? Und schließlich, und ich halte das für einen Kernpunkt, wie kriegen wir uns so organisiert, dass wir die Dinge, die wir jetzt machen, eben auch mit weniger Menschen machen können? können. Und das geht aus meiner Sicht nur, wenn wir viele Mitarbeitende haben, die sehr selbstständig, auch selbst organisiert arbeiten. Also wo wir rauskommen aus diesem klassisch hierarchischen, da gibt es irgendeine Leitungskraft, die möglichst vielen Leuten möglichst genau sagt, was die tun sollen. Und hinzukommen zu Teams, die eine Aufgabe übernehmen, Verantwortung für Klienten, für Organisationseinheiten, was auch immer, und die das mit einem hohen Maß an Selbstständigkeit und Kreativität eben dann lösen, ohne dass sie ganz eng angebunden haben und einengende Rahmenbedingungen haben. Das ist der Grund, warum wir uns auf Stärken konzentrieren, weil wir glauben, dass das nur dann gelingt, wenn wir den Menschen die Möglichkeit geben, auch aus ihren Stärken heraus zu agieren. Das kann man unter den großen Begriff Empowerment fassen. Also wir wollen nicht nur Klienten empowern, wir wollen auch Mitarbeiter empowern. Was heißt, dass man lernen muss, auch als Führungskraft. Ich muss lernen, als Vorstand loszulassen, nicht durchzuregieren, nicht alles selber zu machen, zuzulassen, dass Menschen sich ausprobieren und dann auch mal was schief geht. Ich glaube, das ist nur, wenn man es denn ganz dramatisch formulieren wollte, mit so einem anderen Begriff von Arbeit geht. Und wir wollen diesen Prozess gestalten, weil wir nicht so viel Lust auf die Opferrolle haben.
Ihr wollt ja Unternehmerinnen, Unternehmer im eigenen Unternehmen entwickeln, wenn ich das so von außen höre.
Genau, in der Überzeugung, dass das Spaß macht.
Ja, es kann ja was Schönes sein, weil du gestalten kannst in deinem Rahmen, man Verantwortung übernehmen kann. Das ist natürlich die Frage, welche Typen man hat, ne? Nicht jedem liegt das. Der eine möchte vielleicht auch morgens um 8 zur Arbeit kommen und genau wissen, was er zu erledigen hat. Auch das ist meine Erfahrung beruflich. Es gibt immer viele Menschen, die Lust haben auf Gestalten und sich Räume auch suchen. Auf der anderen Seite, was ich mich gerade frage, braucht man dann nicht vielleicht sogar ein anderes Management-Reporting-System für sowas? Und passt eigentlich dann überhaupt so eine altherkömmliche Tarifbezahlungsstruktur? Ich weiß, das zweite Thema ist heikel. Also das heißt, dazu kann ich mich nicht äußern, kann ich verstehen.
Oh, ich äußere mich da sehr gerne zu. Das Sozialwerk hatte auch so den Slogan, anders als andere. Also wir sind ein katholisches Unternehmen, bei dem das Betriebsverfassungsgesetz gilt. Also wir haben Betriebsräte und wir wenden auch nur in einem kleineren Teilbereich die AVR Caritas an. Wir vergüten TVÖD. Richtig ist, dass eine Tarifbindung natürlich die Räume leistungsorientiert zu vergüten und sehr ambitionierte Leute besonders gut zu bezahlen enger macht. Ich persönlich glaube aber, dass die Vorteile von Tarifbindung deutlich überwiegen. Also was Gerechtigkeit angeht, was ja auch Diversität angeht, indem eben Männer und Frauen gleich vergütet werden. Deshalb bin ich nach wie vor ein Fan von Tarifbindung und glaube, dass es von den verfügbaren Modellen das fairste und gerechteste immer noch ist. Aber zum ersten Teil deiner Anmerkung, ja, viele Menschen dürfen kleine Unternehmer werden. Sie müssen es aber nicht, weil es natürlich Mitarbeiter gibt, die sagen, boah, komm, lass mich um 8 Uhr zur Arbeit kommen. Ich habe eine halbe Stelle, um 12 will ich wieder gehen und dazwischen sag mir, was ich tun soll. Und das ist ja vollkommen legitim. Also ich glaube, dass man auch nicht da rangehen darf und denken darf, jeder Mensch will wahnsinnig viel entwickeln und total innovativ sein. Das ist nicht so. Es gibt Leute, die wollen einfach nur ihren Job machen und bezahlt werden und wieder nach Hause gehen. Und wenn die das gut machen und gut mit den Klienten umgehen, finde ich das absolut okay. Und wenn man stärkenorientiert arbeitet, dann wäre jetzt mit diesem Menschen zu gucken, okay, deine Stärke ist vielleicht nicht die Innovation und die Neuentwicklung des Abendlandes, aber was kannst du besonders gut und wie kannst du das bei uns einbringen? Dann wird es an der Stelle wieder rund. Ich glaube, die Erwartung zu haben, im Sozialwerk sollen in ein paar Jahren 2600 Unternehmer arbeiten, das ist nicht so. Es gibt Leute, die wollen das nicht, die können aber andere Sachen sehr gut. Also ich kann vielleicht ganz gut entwickeln und verändern, aber ich kann nicht gut verwalten. Also das, was man braucht, Ruhe und Kontinuität und so, da brauche ich Menschen, die das besser können als ich. Gott sei Dank haben wir die im Sozialwerk, ja. Wir haben Menschen, die sind viel geduldiger als ich. Also wenn die alle so wären wie ich, wäre das eine Katastrophe fürs Unternehmen. Und ich glaube, man muss die Stärken sehen und wir müssen gucken, wie wir diese Stärken nutzbar machen können für uns, so dass die Menschen Freude dran haben. Also ich glaube, dass Spaß, auch wenn das ein bisschen banal klingt, das ist was Entscheidendes. Die Menschen können sich ihre Stellen aussuchen. Wo gehen die hin? Wo sie sich gut aufgehoben und fair behandelt fühlen? Wo sie in guten Teams arbeiten? Wo sie Chefs haben, mit denen sie reden können? Und wo sie Freude an der Arbeit haben?
Ja, heute ist auch ein Thema, wo sie gute Arbeitsbedingungen haben. Und zwar nicht von Wochenarbeitszeit, Urlaub und so weiter, weil das ist mehr oder weniger vergleichbar. Aber welche Materialien habe ich zur Verfügung? Muss ich erst, ich weiß nicht, 5 Anforderungen ausfüllen, bevor ich irgendwelches Material bekomme? Wie steht's mit digitaler Unterstützung, was wir vorhin schon mal hatten? Das sind, glaube ich, Punkte. Das merkst du erst, wenn du dort arbeitest. Ja, da kann ja dir jemand im Vorstellungsgespräch viel erzählen. Aber wenn du es dann merkst, dann sind sie auch schnell wieder wechselwillig, vielleicht sogar noch innerhalb der Probezeit, weil sie sich aussuchen können, wo sie hingehen.
Ja, vor allen Dingen, wenn du eine Stelle bewirbst, die du hinterher nicht hast. Also wenn du dich als ein Arbeitgeber verkaufst, der du nicht bist, dann enttäuscht du. Ja, und dann verlieren die Menschen das Vertrauen. Ich weiß von uns, dass wir auch da, vielleicht typisch großes Unternehmen, an manchen Stellen noch viel zu langsam und viel zu bürokratisch sind. Das ist ein Punkt, wo ich glaube, da müssen wir noch besser werden. Daran arbeiten wir, da sind wir nicht zufrieden mit uns. Wenn wir das Menschen aber sagen und sagen, ja, manchmal sind wir ein bisschen bürokratisch, weil es eben ein großer Laden ist und der so viele Spielregeln hat, damit er funktioniert. Wenn man das offen sagt, dann akzeptieren die Menschen das. Aber wenn ich in einem Vorstellungsgespräch sagen würde, Mensch, das Sozialwerk ist wie ein Start-up, dann kommen die und merken relativ schnell, nee, ist es nicht. Und ich glaube, Ehrlichkeit ist an der Stelle ein zentraler Wert.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Personal ist ja das eine wirklich Wichtige, was man braucht, um eure Dienstleistung anbieten zu können. Aber nicht ganz unwesentlich sind ja auch die Städte und Gemeinden, in denen ihr agiert. Für euch wahrscheinlich ein ganz wichtiger Partner, insbesondere auch bei den besonderen Wohnformen. Wie managen ihr das? Wie seid ihr da ein Bestandteil der Gemeinden, der Kommunen? Wie schafft ihr kurze Wege, um Sachen entscheiden zu können?
Es ist sehr, sehr unterschiedlich und es ist genauso unterschiedlich, wie es die Kommunen sind, in denen wir tätig sind. Also wir haben ja relativ kleine Gebietskörperschaften, da sind die Wege sehr, sehr kurz und da sind die Drähte sehr, sehr kurz. Da ist es vergleichsweise einfach, wir sind aber auch in größeren Städten, da sind die Wege manchmal ein bisschen länger. Da, wo wir schon länger sind und wo wir selber auch Gewicht haben, kennt man sich dann auch in größeren Städten wie in Gelsenkirchen natürlich. In Duisburg zum Beispiel, wo wir relativ wenig Angebote haben und das ist eine Stadt von 500.000 Einwohner, da ist es dann auch ein bisschen schwieriger, die Zugänge zu bekommen an der Stelle. Wir versuchen, die Beziehungen zu pflegen und das sind zum Teil langjährige und sehr vertrauensvolle. In dem Kontext beobachten wir aber natürlich auch sehr genau politische Entwicklungen. Also wir haben in Gelsenkirchen eine Stichwahl gehabt zwischen einer demokratischen Bewerberin, die vorher Sozialdezernentin war, die Andrea Henze, und die Wahl eben gewonnen hat auf der einen Seite. Und zweiter Teil der Stichwahl war der Angehörige einer Partei, der mit unseren Werten nicht übereinstimmt. Auch das ist ein Punkt, von dem wir befürchten, dass es schwieriger werden könnte. Also wenn eine Partei gegen Inklusion ist an der Stelle, wenn eine Partei gegen Migration ist und gegen Diversität ist, dann haben wir als Unternehmen ein Problem, weil wir für Inklusion stehen und das unsere DNA ist, weil wir stolz und froh sind über unsere vielen Kolleginnen und Kollegen mit Migrationshintergrund, ja, weil man beim Sozialwerk unabhängig von seiner sexuellen Orientierung und von seinem Geschlecht und von seiner Religion alles werden kann. Also man muss nicht katholisch verheiratet und Vater von 2 Kindern sein, um eine Leitungsstelle zu bekommen. Man darf auch homosexuell sein oder geschieden oder ähnliches mehr. Und das ist uns wichtig. Und deshalb, glaube ich, ist die Frage der Zusammenarbeit mit Kommunen eine, die in den nächsten Jahren, je nachdem, welche Partei eine Kommune dominiert, auf eine unangenehme Art und Weise noch bedeutsamer werden kann.
Schließt ihr euch da auch mit Partnern zusammen vor Ort?
Ja, das machen wir. Wir sind in Bündnissen für Demokratie. Wir machen sehr viel. Wir haben vor 2 Jahren eine große Kampagne gemacht unter dem Slogan, wir arbeiten nicht mit Nazis. Uns geht es dabei nicht darum, uns gezielt mit einer bestimmten Partei auseinanderzusetzen, sondern uns geht es darum, dass wir bestimmte Grundwerte haben, dass wir reagieren, wenn wir die eben bedroht sehen. Und die in meiner Definition, aus meiner Sicht, demokratischen Parteien, egal ob sie nur rote, eine grüne Farbe haben, ob sie das C im Namen haben oder nicht, das sind alles Lokalpolitiker, mit denen wir sehr vertrauensvoll, gut und konstruktiv arbeiten können. Man ist sich da nicht immer einig, das muss auch nicht, aber unsere grundsätzliche Ausrichtung und die Ausrichtung dieser Parteien, das passt dann schon zusammen. Und wo das bedroht ist, schließen wir uns auch mit Partnern zusammen. Wir unterstützen auch Klienten, wenn die das wollen, politisch aktiv zu werden. Also wir haben im Sauerland einen Klienten gehabt, der für den lokalen Stadtrat kandidiert hat. Der ist leider nicht gewählt worden, aber wir haben ihm alle die Daumen gedrückt, weil wir das toll fanden, ja. Wenn sich da jemand engagiert. Es hat nicht ganz geklappt, aber er hatte ganz viele Fans, die sich gewünscht haben, in der Stadt Wahlrecht zu haben.
Naja, das ist ja auch ein Teil der Demokratie, ne? Wo wir alle die Bürgerrechte haben und das ist eben nicht nur wählen, sondern sich auch aufstellen lassen und gewählt zu werden.
Und aushalten, nicht gewählt zu werden, gehört auch dazu.
Ja, verlieren gehört auch dazu, wie im Fußball.
Genau.
Du hast schon gerade gesagt, ihr habt so viele verschiedene Städte und Gemeinden, mit denen ihr zusammenarbeitet, in größeren Strukturen, kleineren Strukturen. Gibt es etwas, wo du sagst, da wünschte ich mir eigentlich entweder über alle oder auch in einzelnen Bereichen hinweg, dass schneller agiert wird, dass wir bessere Entscheidungen bekommen? Nehmen wir mal das Reißbrett. Du könntest da was dran verändern in dieser Zusammenarbeit. Gibt es da einen Punkt, was dir sofort einfällt?
Ja, ich erlebe das so, dass die Kommunen, und da können sie gar nicht für, zu wenig Handlungsspielräume haben. Also die Kommunen sind so unterirdisch finanziert, dass sie an der Stelle wirklich eingeengt und gelähmt sind. Das ist schwierig. Und wenn ich das ändern könnte, dann glaube ich, dass die Stärkung der Kommunen in finanzieller Hinsicht, die Erweiterung der Bewegungsspielräume von Kommunen, was wäre, was uns allen als Bürgern gut täte und es täte auch dem Sozialwerk als Unternehmen sehr, sehr gut. Eine Kommune unter Haushaltssicherung mit ganz geringen Handlungsspielräumen, mit denen arbeiten wir auch gerne und die helfen und unterstützen uns, aber die Möglichkeiten sind einfach sehr beschränkt. Und wenn ich mir angucke, gerade als geborener Ruhrgebietler und leidenschaftlicher Ruhrgebietler, wenn ich mir anschaue, wie viel an Infrastruktur im Ruhrgebiet auch nicht mehr funktioniert, weil die Kommunen handlungsunfähig sind, dann tut mir das in der Seele weh und es macht natürlich auch Teilhabe schwieriger. Also wenn öffentliche Angebote vom Jugendzentrum über Schwimmbad, von der Stadt, Bücherei über den Stadtteiltreff, wenn das immer mehr verschwindet, immer kleiner wird, dann haben natürlich auch unsere Klienten mit all ihren Besonderheiten ein Teilhabeproblem. Insofern wünsche ich mir das als Bürger des Ruhrgebiets. Ich wünsche mir das als politisch denkender Mensch, weil ich glaube, dass der Abbau, der vor Ort erlebt wird, die Menschen in die Hände undemokratischer Parteien treibt, ja. Und ich wünsche es mir eben natürlich auch als Vertreter des Sozialwerks, weil es eben eine Voraussetzung auch von Teilhabe ist, dass ein Quartier vorhanden ist, in dem das gelingen kann.
Ja, und du kannst es ja nicht nur immer von Seiten der Unternehmen fordern, ne? Also man hat ja bestimmte Infrastrukturaufgaben, ja, ja, die einfach in Deutschland so geregelt sind, dass sie beim, genau, Staat in welcher Einrichtung auch immer, ob auf Landesebene, Bundesebene oder eben auf Gemeindeebene zu organisieren sind. Und wenn dann Themen so nicht funktionieren, dann wird es schwierig.
Völlig richtig.
Ich bin letzten Freitag mit der Bahn von Berlin zurückgefahren vom Hauptbahnhof. Es funktionierte keine einzelne Rolltreppe in diesem Bahnhof. Türen waren kaputt, ja, und dann wird es schwierig über Teilhabe, weil du bist natürlich dann nochmal auf eine besondere, genau, Assistenz angewiesen. Ich glaube, da hat jeder Beispiele sofort im Kopf, ja, und ja, das lässt Bürger verzweifeln und treibt sie in Arme von Parteien, die ihnen versprechen, morgen wird alles besser.
Genau. Menschen mit Assistenzbedarf haben natürlich nochmal besondere Bedarfe. Also wir können uns bei solchen Bedingungen wie die, die du eben skizziert hast, wir können uns noch eher selber helfen. Wenn ich aber anders bin als andere und mehr Assistenz brauche, dann trifft mich das doppelt und dreifach. Und wenn ich dazu auch noch wenig Geld habe aufgrund meines Assistenzbedarfs, weil ich eben nicht bei der Sozialbank oder beim Sozialwerk im Vorstand oder sonst wo arbeiten kann, dann habe ich noch weniger Möglichkeiten, damit umzugehen. Und insofern glaube ich, dass das eine Riesenbedeutung hat.
Ich würde einmal noch mal springen gerne. Und zwar habt ihr ja eine, ich finde schon eine richtig krasse Umstrukturierung vor. Hört sich erstmal nicht so krass an. Aber ihr seid ein eingetragener Verein schon ganz lange. Habt darunter einzelne gemeinnützige GmbHs und wollt euch insofern verändern, den Verein umzuwandeln in eine gemeinnützige GmbH. Habt eine Stiftung, ich glaube im Februar war die konstituierende Sitzung des Stiftungsrates. Das sieht man nicht so häufig. Ich sehe es aus, ja, einer Perspektive, ich bin ursprünglich Steuerberaterin, Wirtschaftsprüferin, dass ich glaube, für solche Wirtschaftstätigkeiten ist die GmbH häufig, gerade ab einer gewissen Größe, die bessere Rechtsform im Vergleich zum Verein. Aber erzähl mal ein bisschen, was ihr euch so bei gedacht habt und wo ihr euch da auf den Weg macht, was vielleicht gar nicht so einfach aussieht, auch wenn sich nur EV in GmbH ändert.
Susanne, schade, dass ich nicht vorher wusste, dass du Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin bist. Sonst hättest du vor ungefähr einem Jahr beim Start dieser Überlegung schon ganz viel Unterstützung leisten können. Nein, wir haben uns natürlich begleiten lassen an der Stelle. Also es gab eine Reihe von Überlegungen, als wir über unsere Rechtsform nachgedacht haben. Ein e.V., was viele Jahre und Jahrzehnte eben gut ging, das ist unsere etablierte Struktur. Aber der e.V. hat das Problem, dass man mit ihm wenig oder nicht gut wachsen kann. Also wir können natürlich Unternehmen, Betriebe kaufen, übernehmen und in unsere GmbHs, die wir unterhalb der e.V.-Ebene haben, eingliedern. Aber größere Wachstumsprozesse sind in der e.V.-Struktur eben ausgesprochen schwierig. Und jetzt ist das Sozialwerk Gott sei Dank wirtschaftlich gesund. Wir glauben aber, dass die ganze politische Entwicklung der Sozialwirtschaft hingeht zu großen Unternehmen. Also die Anforderungen, die gestellt werden an Unternehmen, die sind als kleines Unternehmen aus unserer Sicht kaum noch zu leisten. Und wir haben uns gefragt, sind wir denn sicher, dass wir als Sozialwerk in unserer Größenordnung dauerhaft groß genug sind? Diese Frage konnten wir nicht mit einem klaren Ja beantworten. Sondern wir sind weiter auf Wachstumskurs, ja. Und wir glauben, dass das auch nötig ist, dass wir wachsen. Und vielleicht wird es auch nötig, in jedem Fall aber auch sinnvoll sein, uns mit anderen Unternehmen zusammenzuschließen. Und all das funktioniert in der Struktur eines eingetragenen Vereins eben nicht. Deshalb ist die Entscheidung gefallen, eben diesen Verein umzuwandeln in eine gemeinnützige Gesellschaft, eine GmbH. Gesellschafter, also sozusagen Besitzer dieser GGmbH wird unsere Stiftung sein, die wir schon sehr lange haben und die bislang ausschließlich als Förderstiftung tätig war und Mittel für Projekte des Sozialwerks generiert hatte. Und sie wird eben zukünftig die Rolle des Gesellschafters, der sozusagen Dach GGmbH des Sozialwerks übernehmen. Ziel ist eben, Wachstum gut organisieren zu können. Es gab noch andere Überlegungen, die dazu geführt haben, der Verein ist getragen worden von vielen ehrenamtlich tätigen Menschen, die zum Teil auch über Jahrzehnte uns unterstützt haben. Aber es ist sehr schwer, entsprechend motivierte, engagierte Ehrenamtler auch für die Nachfolge weiter zu gewinnen und dazu zu gewinnen. Und auch deshalb waren wir der Meinung, dass die e.V.-Struktur in der Vergangenheit für uns gut und richtig war, für die Zukunft aber nicht mehr optimal geeignet ist. Und das hat dann zu diesem, ich muss das sagen, zu diesem Kraftakt geführt, weil natürlich eine Voraussetzung für diese Umwandlung war, dass die Vereinsmitglieder alle austreten. Also wir haben die Konten, die nicht rausschmeißen, sondern die sind ausgetreten, weil sie eben diesen Weg auch befördern wollten. Davor habe ich viel Respekt. Und das war zum Teil auch emotional. Also wenn man 40, 50 Jahre in Teilen sich in einem solchen Verein engagiert, dann zu sagen, ich gehe jetzt da raus, ich mache den Weg frei für eine modernere Unternehmensstruktur, davor habe ich großen Respekt. Wir haben auch deshalb den Stiftungsrat gegründet, der die Arbeit der Stiftung und des ganzen Konzerns intensiv weiter begleiten wird und der eben auch rein ehrenamtlich zusammengesetzt und auch geführt wird. Unser ältestes Vereinsmitglied ist 60 Jahre Mitglied im Sozialwerk. Das ist ein 96er Herr, der immer noch da ist, uns begleitet, uns unterstützt. So Menschen darf man nicht verlieren. Das war ein wichtiger Punkt bei der Umwandlung, die so zu gestalten, dass uns keiner verloren geht, der über viele Jahre an unserer Seite ist.
Wirklich Respekt, weil das nicht einfach ist, auch eine Rechtsformstruktur. Du redest von Wachstum, geht ja meist auch nicht ohne Finanzierung. Das ist häufig einfacher, weil natürlich Banken viel besser damit umgehen können, weil ich klare Rechtsformstrukturen habe, die in das System passen. EVs sind da immer so eine Besonderheit. Ja, auch wenn es große wirtschaftliche Vereinigungen sind. Aber wird sich denn etwas ändern für eure Mitarbeiter?
Nein, die haben das auch genau deshalb sehr entspannt hingenommen. Es ist ein reiner Rechtsformwandel, also kein Vertrag ändert sich an der Stelle. Die bleiben alle genauso, wie sie sind. Und deshalb war das im Unternehmen ganz ruhig. Also wir haben vorher lange uns Gedanken gemacht, wie kommunizieren wir, klären wir das, sodass nicht da irgendwie wir Ängste auslösen, weil wir ganz viele Menschen in dem jetzigen e.V. auch beschäftigt haben. Aber das haben wir völlig überschätzt. Also die waren da sehr entspannt. Also als wir dann gesagt haben, aus dem e.V. wird eine GmbH, für euch ändert sich nichts, haben wir das gut. Unsere Betriebsräte haben intensiver nachgefragt, klar, sind auch sehr früh einbezogen, informiert worden. Aber das ist ganz schmerzfrei gelaufen. Haben wir anders befürchtet. Wir haben gedacht, oh Mensch, nicht, dass wir ganz viele Sorgen und Unsicherheiten wecken. Das war aber nicht so. ich bin sehr froh drüber und werte das auch zumindest ein Stück als Vertrauensbeweis. Deshalb hat es mich auch so gefreut.
Das Wachstum, das ihr jetzt strategisch verfolgt, wie stellt sich das da über andere Branchen noch oder bleibt ihr euren Branchen treu? Regional, wollt ihr da noch wachsen, euch weiter ausdehnen? Habt ihr da strategische Leitplanken?
Ja, also wir haben die und verfeinern die auch ständig. Also wir werden unserer Branche treu bleiben, weil ich auch glaube, es gibt viele Dinge, die andere Unternehmen großartig können, da reinzuwachsen und dann zu meinen, wir können alles. Das wäre eine Hybris, die dann häufig auch zum Scheitern führt. Also wir würden jetzt zum Beispiel nicht im Krankenhausmarkt aktiv werden, um mal so einen Bereich zu nehmen, weil wir eben sehen, das ist ein hochspezialisiertes Angebot. Wir sind befreundet mit Trägern, die das tun und die machen das super. Das würden wir nicht machen, sondern wir bleiben schon bei unseren Leisten, was nicht heißt, dass wir am Rand liegende Gebiete durchaus auch mitmachen. Also wir haben, ich glaube, vor 3 Jahren jetzt unsere erste Kindertagesstätte in Betrieb genommen. Das haben wir vorher auch noch nie gemacht. Das war aber hier an diesem Standort, war das sinnvoll. Also so ein Wachstum in unserem Kerngeschäft oder am Rand des Kerngeschäfts streben wir an. Völlig branchenfremde Sachen nicht und auch nichts, was eben ganz weit weg liegt von dem, was wir jetzt tun. Also auch stationäre SGB-11-Einrichtungen würden wir nicht machen. Da gibt es viele große etablierte Träger, die machen das ganz prima. Da braucht es uns nicht. Aber in Bereichen, die nah dran liegen, gerne und durchaus. Wir bereiten uns darauf vor, das funktioniert an manchen Stellen in einem kleineren Rahmen auch schon ganz gut, aber auch da wollen wir noch besser werden und wollen eben auch mit kleineren Anbietern ins Gespräch kommen, die für sich vielleicht auch feststellen, Mensch, es wird langsam schwierig, die Steuerung. Ja, wir haben aufgrund unserer Größe ganz gute Steuerungsressourcen, Kapazitäten, Erfahrungen, wo man gut zusammenarbeiten kann. Aber es muss dann halt auch passen, es muss kaufmännisch passen, inhaltlich passen. Schwierig ist immer, das haben wir auch gehabt vor einer Weile, dass ein kleinerer Träger kam, wo aber eigentlich man sich von Anfang an die Frage stellen müsste, ist da nicht eigentlich schon eine Zahlungsunfähigkeit gegeben? Also wenn es zu spät ist, ja, und die Insolvenz vor der Türe steht, dann kriegt man so Prozesse auch nicht mehr gut hin.
Ja, dann kann man auch nicht mehr, ne, der Retter sein.
Ja, also wir haben das auch geprüft und haben aber gesagt, also auch da wäre eine Sanierung so lange so aufwendig und so teuer gewesen, dass wir das nicht gemacht haben. Andere befreundete Träger im Übrigen dann auch nicht. Ja. Dieser Anbieter war 2 Jahre zu spät. 2 Jahre vorher hätte man viel helfen können. Also ich glaube, auch da ist eine Frage des Timings dann.
Ja, und dann ergibt sich natürlich auch eine gewisse Marktbereinigung. Ne? Das, ja, was du sagst, beobachten, ja, wir auch, dass wir immer mehr Kooperationen zwischen den Trägern sehen, damit größere Einheiten, wie auch immer Kooperationen aussehen. Wir haben über Digitalisierung gesprochen. Wenn du das vorhältst, entwickeln willst, brauchst du eine gewisse Größe, um das überhaupt sinnvoll machen zu können. Qualitätsvorgaben, Finanzierungsvorgaben. Aber das ist eben, das mache ich einmal für eine Einheit und da habe ich einfach den Synergievorteil und das kriege ich alleine eigentlich nicht mehr hin. Ich habe hier gerade ein paar Ausdrucke von eurer Webseite liegen und Sozialwerk St. Georg, ihr seid nach dem heiligen Georg benannt, Georg dem Drachentöter. So ist auch euer Logo, der mit Mut voranschreitet. Und so machst du mir auch den Eindruck, dass ihr die Werte, die man mit dem heiligen Georg verbindet, auch verinnerlicht.
Ich werte das als großes Kompliment und danke herzlich. So.
Da bleibt eigentlich so zum Schluss noch eine Frage übrig. Trifft man nicht bei Schalke?
Ja, unbedingt. Also ich bin natürlich rechtgläubig und insofern Königsblau, völlig egal in welcher Liga. Also Schalke 04 ist ja kein Fußballverein, das ist eine Weltanschauung. Und insofern, ja, unbedingt trifft man sich bei Schalke, jederzeit, immer und gerne.
Das heißt, an eure Klienten, deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, wer den Thomas treffen möchte auf dem Pilz, am besten auf Schalke.
Gerne auf Schalke. Also wir stellen auch Andersgläubige ein, also von anderen Vereinen. Die einen lieber, die anderen nicht ganz so gerne. Aber ansonsten treffen gerne auf Schalke.
Herzlichen Dank für die Einblicke, die du uns gewährt hast heute, lieber Thomas. Und wir wünschen dir auf jeden Fall für heute noch einen schönen Tag und auch eine gute Restwoche.
Dankeschön.
Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen und dann ja auf das Du anstoßen können.
Unbedingt. Ich danke herzlich für die Einladung. Hat mir viel Spaß gemacht mit euch beiden. Danke, Susanne. Danke, Markus.
Ja, danke auch von mir, Thomas.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.